Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist Bern einfach vom Freitag, 26. April. Am Mikrofon in Bern bin ich, Dominik Feusi, in Zürich, Gami Lothe. Hoi Gami.
Hoi Dominik.
Ja, heute läuft er ein bisschen mehr. Wir können von ein paar Sachen berichten. Gestern spät, am 6:45, hat die Sicherheitspolitische Kommission vom Ständerat einen Deal verkündet, der sich, glaube ich, ein bisschen gewaschen hat. Und zwar will man, das ist eine Motion, die die Kommission eingereicht hat, man will ein Bundesgesetz schaffen und zwei Sachen dort reinpacken. Nämlich, jetzt musst du heben, 11 Milliarden mehr Geld, also knapp 11 Milliarden mehr Geld für die Armee, dass man wirklich bis 2030 auf die 1% vom BIP kommt, wo die Armee wirklich braucht. Und ins gleiche Bundesgesetz soll geschrieben werden, 5 Milliarden für den Wiederaufbau von der Ukraine. Und zwar ist ganz wichtig, man will das dann zusätzlich zum bestehenden Entwicklungshilfebudget ausgeben, so dass die bestehende Entwicklungshilfeorganisation, die linksgrüne NGOs, muss man mal sagen, wie es ist, dass die keine Einnahmenbussen haben bei ihren Projekten irgendwo, wo sie an schönen Orten, in schönen Hotels sitzen. Das Ganze aber kostet dann so rund 15, 16 Milliarden Franken. Und das will man an der Schuldenbremse vorbei schmuggeln, indem man sagt, es ist eine außerordentliche Situation, ein Schock. Und das braucht jetzt einfach, da muss man einfach neben der Schuldenbremse vorbei können Geld ausgeben. Dein Kommentar dazu, Gami?
Ich bin immer der Meinung, wenn man in der Politik muss so Päckchen bilden oder zwei Vorlagen miteinander verbinden, die nichts miteinander zu tun hat, dann macht man das genau aus dem Grund, wie man weiss, das eine oder das andere würde man alleine nicht durchbringen. Was man macht, man kombiniert die Vorlagen mit dem Ziel, dass man sich gegenseitig so ein bisschen geiselhaft nimmt, oder? Jetzt gerade in dem Beispiel, die Armeeausgabe, ich finde es absolut richtig, dass man die erhöht. Und die Armee sollte auch ein anständiges Budget wieder bekommen, nachdem wir die wirklich abgewirtschaftet haben. Aber es zwingt einem dann auch zu sagen, ja gut, wenn ich das will, muss ich eben auch die Hilfe für die Ukraine unterstützen, die dann eben nicht aus der Entwicklungshilfe kommt. Und das ist immer das Problem bei diesen Päckchen. Und das finde ich sehr einen undemokratischen Ansatz, wenn man das in der Politik macht.
Ja, es ist halt, in der Politik ist es halt so, oder? Dort kannst du dann Partikularinteressen, wie es du formulierst, richtig, oder? Zusammentun, so dass es eine Mehrheit gibt. Und in der Privatwirtschaft ist das anders. Dort musst du Prioritäten setzen und dir dann überlegen, was ist wichtiger, was machen wir jetzt, was machen wir später und wann haben wir Geld, um das zu machen, oder? Das ist der grosse Unterschied, zwischen der Politik und der Privatwirtschaft. In der Privatwirtschaft ist es so, nur das Erreichte zählt, und in der Politik ist es manchmal so, das Erzählte reicht, oder? Und das führt jetzt dazu, es ist ein grusiger Deal, muss man echt sagen, aber es ist eigentlich eben normal in der Politik, also gerade auch aus dem angelsächsischen Raum, man nennt das in den USA Pork, oder? Also dass wenn man irgendwelche Vorlagen tut noch beladen mit irgendwelchen Partikularinteressen, damit noch der Senator aus Virginia und der aus Michigan und so auch noch etwas hat. Das ist ganz normal. Das gibt es auch in anderen Ländern. Bei uns ist es einfach so gewesen, dass gerade wegen der Schuldenbremse das alles noch ein schwierig war, um das irgendwo durch vorbeischmuggeln. Weil letztlich eben, es sind Partikularinteressen und dann die Allgemeinheit, die nichts sagen zum Deal, die zahlt am Schluss. Oder? Und wegen der Schuldenbremse ist das schwierig gewesen. Jetzt probiert man so ein bisschen mit dem Argument, man hat eine ganz besondere Lage in Europa mit dem Ukraine-Krieg, oder? Man tut das so ein bisschen verknüpfen. Alle wissen, dass das nur eine Pseudo-Verknüpfung ist. Trotzdem probiert man es, trotzdem macht man es. Ein bisschen die Frage ist, ob da irgendjemand noch den Schuh rein tut und etwas dagegen hat. Der Bundesrat oder das Bundesamt für Justiz, wo ja zum Beispiel auf die Schuldenbremse, wo eine Verfassungsbestimmung ist, müsste ein bisschen das Auge drauf haben. Oder ob es ein Referendum gibt. Wie siehst du da irgendjemand, wo könnte da noch etwas dagegen haben?
Ja, es ist eben gerade das, was du angesprochen hast, speziell daran ist, wo man vielleicht nicht bei den anderen Ländern hat, oder? Die Vorlage ist müsste eine referendumsfähige Vorlage sein, also es könnte zu einem Referendum kommen. Das heisst, an der Urne kann man nur zu beidem Ja oder zu beidem Nein sagen, man kann nicht entweder, oder? Das ist das, was wir schon mal hatten beim AHV-Steuerdeal, oder? Da die Unternehmenssteuerreform gleichzeitig verknüpft mit höheren AHV-Beiträgen, ist auch das Päckchen gewesen. Und dort, ich habe das damals, habe ich das Referendum ergriffen gehabt, und ich habe gemerkt, wie schwierig so staatspolitische Fragen sind bei der Bevölkerung, um ihnen das erklären, dass man da eben schon in Geiselhaft genommen wird. Ich hoffe ganz klar, dass man im Parlament da wird sagen, nein. Bundesamt für Justiz glaube ich tatsächlich nicht. Eben gerade beim AHV-Steuerdeal hat man auch kein Problem gesehen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass man da auch eins sieht. Auch bei einem Referendum sehe ich es dann wirklich schwierig, dass man mit so einem Argument punkten kann. Man muss sich ganz klar bewusst sein, als Stimmbürger an der Urne wird man in Geiselhaft genommen, weil man gezwungen wird, zu beidem Ja oder beidem Nein zu sagen. Meiner Meinung nach, und das habe ich damals auch vertreten, lässt die Bundesverfassung das gar nicht zu. Man muss frei seine Meinung äußern, und das kann man nicht in dem Fall.
Ja, die Verfassung ist halt nur so gut, wie die anständig sind, die sie müssen anwenden, oder? Ich meine, mir ist heute Morgen in Sinn gekommen, oder? Weißt, es gibt ja Leute, gerade Mitte links, die sich furchtbar aufregen, dass der Sergio Ermotti, der CEO von der UBS, 14 Millionen verdient im Jahr, oder? Ganz, ganz schlimm, unanständig, oder? Aber darüber, wie anständig ist, dass es 15 oder 16 Milliarden an der Schuldenbremse vorbeigeschmuggelt und ausgegeben werden. Und meine, das Geld von Ermotti ist immerhin privates Geld von den Aktionären. Die 15 Milliarden sind Geld von der Allgemeinheit. Oder das finde ich mindestens so anständig. Und ich finde einfach, die jetzt da an dem Deal beteiligt sind, das ist Mitte, links, grün und ich habe es auch gehört, nicht direkt von der Tiana Angelina Moser, aber auch von der grünliberalen Ständerätin, der einzige, die es gibt, die finde das auch schon gut, habe ich gehört sagen. Ja gut, ich meine, das ist natürlich viel unanständiger. Erstens, weil es tausendmal mehr Geld ist. Zweitens, weil es öffentlich Geld ist, weil es nicht als eigenes Geld ist. Und weil man es einfach so nonchalant macht, an einem Donnerstagabend am 6:45 lässt man die Medienmitteilung raus. Finde ich schon noch verrückt und ich schätze es ein bisschen ein wie du. Ein Referendum wird schwierig, weil ich verstehe auch Leute, die sagen, hey, wir müssen Geld haben für die Armee. Es ist einfach happig, dass man dann das riskiert, oder? Und auf der anderen Seite glaube ich auch nicht im Parlament. Schau, Mitte links hat eine Mehrheit. Wenn die CVP hat ja im Dezember, das ist ja tragisch, haben sie mitgeholfen, dass man das Geld für die Armee verhindert hat. Du erinnerst dich, das war ein knapper Entscheid gewesen. Aber die Mitte-Fraktion ist gespalten gewesen und es hat nur ein, zwei Stimmen gebraucht, die anders gewesen wären, die traditionell gewesen wären, wie die Mitte früher immer gewesen ist. Dann hat man das Geld schon genehmigt. Dann müssen wir es halt sparen. Und ich finde schon noch verrückt. Du erinnerst dich, bei der AV, 13. AV-Rentenabstimmung haben viele auf der bürgerlichen Seite gesagt, jetzt sind wir dran, oder? Ihr müsst das Geld sparen an anderen Orten, ihr gebt zu viel Entwicklungshilfe aus, ihr gebt zu viel in die Ukraine und so weiter. Und jetzt gibt man das Geld mit vollen Händen, wirft man es zum Fenster raus. Das finde ich schon noch verrückt, dass da in Bern abläuft.
Ja, und ich habe gerade zwei Gedanken gehabt. Wir haben ja über das 150-jährige Jubiläum vom Referendum geredet gehabt. Und ich habe ja gesagt, es braucht mehr direkte Demokratie. Und dann sind wir wieder beim Finanzreferendum. Das wäre für mich ja gerade so ein Fall, wo man könnte sagen, so Beträge müssen so oder so vor die Bevölkerung. Oder? Es ist ihr Geld. Man darf nie vergessen, der Staat hat kein eigenes Geld. Genau. Das hat immer irgendjemand mal müssen verdienen. Und das andere ist, wir brauchen die Kettensäge für Karin Keller-Sutter, weil da müssen wir einsparen. Das muss eingespart werden an einem anderen Ort, wenn man das ausgeben will. Und vielleicht braucht sie jetzt ganz dringend die Kettensäge, damit sie das dann im Parlament klar machen kann.
Wir haben ja wirklich die beste Community von der ganzen Schweiz in politischen Sachen, weil die Kettensäge, die ist bereits auf dem Weg. Also es hat sich jemand gemolden und wird die Kettensäge sponsern. Und wir werden Karin Keller-Sutter anfragen. Wir werden ihr die überreichen. Die Frage ist nur noch, ob sie sie persönlich entgegennimmt. Oder? Aber, und wir werden das selbstverständlich machen. Wir danken dem Sponsoring. Paar, es ist ein Ehepaar, das sich gemolden hat und das wird finanzieren. Ihr werdet das selbstverständlich auf nebelspalter.ch mit überkommen, wenn wir das machen. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter zu einem bemerkenswerten Interview von Botea Media, Wirtschaftsredaktion, meine alten Gespönli, Eva Novak und der Konrad Stählin gemacht hat. Ein tolles Interview, auch gut geführt mit Christoph Mäder, dem Präsident von Economy Suisse. Der Titel, man merkt dort, wie meine Ex-Kollegen, oder immer noch Kollegen, entsetzt sind. Die Stimmung kippt bei Economy Suisse, woher der Sinneswandel zur Zuwanderung will. Der Christoph Mäder betont, wir können nicht mehr einfach grenzenlos der Zuwanderung das Wort reden. Ja, du hast das Interview auch gelesen. Ist der Sinneswandel so wahnsinnig gross?
Ich habe nicht das Gefühl im Fall. Also ich muss wirklich da muss sagen, Komplimente beim Tagesanzeigen ist es gut. Man hat wirklich nachgefragt und nachgehakt in dem Punkt. Klar, man sagt, Wahrnehmung bei den Bürgern, dass dort hat Zuwanderung ein Ausmaß angenommen, das so eben nicht weiter Bestand kann haben. Das sieht man ein. Man sagt aber gleichzeitig, man steht trotzdem hinter der Personenfreizügigkeit. Man möchte aber auch keine Zahl festlegen oder sagen, wie viele Personen vertreibt die Schweiz. Aber spannender habe ich gefunden, als man dann angesprochen hat, ja, was macht man denn gegen die Zuwanderung? Und dann sagt man, ja, man muss eben mehr auf die inländischen Arbeitskräfte nutzen, man braucht eine Ausbildungsoffensive. Oder man müsste dann auch beim Bundesrat, wenn es eben um das neue Rahmenabkommen geht, jetzt, dass man eben so eine Schutzklausel hat, wo man dann als Schweiz einberufen kann, wenn die Zuwanderung zu hoch ist. Es ist noch ein bisschen zahnlos von der Economie Suisse. Ich habe das Gefühl, man tastet sich vielleicht langsam ein bisschen an Kritik an.
Genau, das ist auch mein Eindruck. Man sagt immerhin jetzt, man hat ein Problem, aber man will es noch nicht beheben, weil das mit dem inländischen Arbeitskräftepotenzial, da muss man ja sagen, um was es sich da handelt, das sind insbesondere Frauen. Oder? Und da muss ich sagen, die Quote der Frauen, die bei uns arbeiten, Teilzeit oder voll, ist schon im Vergleich zu unseren Nachbarländern relativ hoch. Das heisst, rein schon das Potenzial ist nicht wahnsinnig hoch. Und dann gibt es noch einen anderen Aspekt, wenn du das genau überlegst, ist das ein unglaublich sexistische Aussage. Ich bin ja sonst nicht der, der auf dem Thema rumreitet. Aber die Frauen, die heute nicht arbeiten oder nur zum Teil arbeiten, die machen ja nicht nichts. Die sitzen doch nicht daheim und warten mit den Pantoffeln auf dem Sofa, bis ihr Mann heimkommt. Sondern die tun kochen, waschen, Kind betreuen, sie tun vielleicht auch Care-Arbeit machen, sonst sie machen irgendwelche Aufgaben in der Zivilgesellschaft und so weiter. Und jetzt musst du dir einfach mal vorstellen, wenn die, nehmen wir mal an, die gehen alle arbeiten jetzt, die gehen alle ins Büro irgendwo hin, dann muss ja die Arbeit von jemand anderem gemacht werden. Und dann brauchen wir wieder mehr Leute, die wir anstellen. Wir müssen wieder mehr Zuwanderung haben. Also das ist ein klassisches Beispiel, wo eben die Lösung oder die angebliche Lösung vom Problem wieder für mehr Nachfrage von Arbeitsplätzen braucht. Das kann man ja gut finden, aber sie führt eben in unserem Fall zu mehr Zuwanderung, wo nachher genau wieder das Problem verschärft, statt es irgendwie entschärft. Und ich glaube wirklich, wenn Economie Suisse jetzt den ersten Schritt macht und sagt, mal, wir haben das Problem, ist das ja gut. Jetzt müssen sie noch den zweiten Schritt machen. Wenn wir tatsächlich ein Problem haben, müssen wir auch eine Lösung dafür entwickeln und nicht einfach von irgendetwas schwafeln, wo nichts bringt.
Spannend wird es ja erst dann, wenn wirklich klar ist, was ist das Resultat von diesen Verhandlungen war zu dem neuen Rahmenabkommen, was steht wirklich dort drin? Gibt es zum Beispiel eine Schutzklausel, wird das drin sein? Und was macht die Economie Suisse, wenn die nicht drin ist? Hat man dann den Mut zu kritisieren? Hat man sogar den Mut zu sagen, nein, Rahmenabkommen neu so geht nicht. Das ist für uns zum Beispiel eine rote Linie. Wir brauchen da eine Schutzklausel, die man anwenden kann. Darum bin ich noch so ein bisschen sehr skeptisch, was da wird rauskommen. Aber ich gratuliere der Economie Suisse, dass sie anerkannt haben, dass man in der Bevölkerung ein Problem hat mit dieser Zuwanderung, die so hoch ist. Wenigstens ja,
gratulieren
das.
Ist ein gutes Stichwort. Nämlich, wenn jemand ein neues Bett kauft und das bei Schlafwohl kauft, in einer der 12 Filialen, die es gibt mittlerweile, dort kann man es probelegen. Ich glaube, man kann es auch noch mit heimnehmen und so weiter. Es ist ein super Service. Dann gratulieren wir auch. Und damit ihr das könnt, müsst ihr jetzt genau anhören.
Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafwohl. Schlafwohl ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 12 Schlafwohl-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafwohl.ch.
Ja, und wenn ihr gut geschlafen habt, dann könnt ihr auch ruhig schlafen, wenn es eine Pandemie gibt. Und wenn es eine Pandemie gibt, dann kommt wieder die WHO und dort gibt es ein Pandemieabkommen. Und da ist heute von Pro Schweiz, das ist Nachfolgeorganisation von der AUNS, die hat heute in Bern eine Petition übergeben, nämlich der Parlamentsdienst. Mit 37.637 Unterschriften hat man eine Petition überreicht, die will, dass das Pandemieabkommen, wo da die WHO, ich glaube seit etwa zwei Jahren oder so, seit dem Ende oder dem sogenannten Ende von der Pandemie ausgearbeitet wird, dass das vors Volk kommt oder vors Parlament mindestens und dass man das nicht einfach so verabschiedet, weil das ist immer noch so ein bisschen, wenn es jetzt so Fragen gegeben hat, oft, weisst du, in der Fragestunde am Bundesrat, es hat einen Verlustvorstöss gegeben, hat der Bundesrat immer gesagt, ja, die Verhandlungen laufen noch, wir müssen noch schauen, wie das genau rauskommt und so. Also man hat sich, weisst du, man hat sich wirklich so ein bisschen Manövriermasse ein bisschen erhalten, damit man am Schluss kann machen, was man will. Ich persönlich glaube nicht, dass da irgendwie, weißt, eine Weltregierung, eine Gesundheitsweltregierung geplant ist von der WHO. Das funktioniert sowieso nicht. Vor dem habe ich nicht wahnsinnig Angst. Aber vor einem grundsätzlichen Problem, und das könnten wir eben dann gut diskutieren, von dem internationalen Soft Law, wo von Diplomatinnen und Diplomaten an schönen Orten, in schönen Hotels ausgehandelt wird, dass wir dort vielleicht eben ein Problem haben von dem Soft Law, wo dann so ein bisschen entweder auf Verordnungsebene oder mit Aktionsplänen oder mit bundesrätlichen Strategien umgesetzt wird, dass wir da ein bisschen ein Problem haben und dass wir das diskutieren sollten, vielleicht eben anhand von dem Pandemiepakt, wo ich finde, dass das geht nicht, dass die WHO uns vorschreibt, was wir für Massnahmen machen müssen, sondern das müssen letztlich unsere Institutionen machen. Das fände ich eine gute Gelegenheit und darum finde ich die Petition gut. 37.000 ist ziemlich viel. Ich glaube, das merkt man dann schon irgendwo durch da in Bern. Der Druck ist da, dass man da nicht einfach etwas Undemokratisches macht.
Ja, ich glaube, es ist ja auch ein Vorstoss im Parlament durchgekommen. Ich weiss nicht, ob schon durch die Beikammer, dass man eben sagt, man will, wenn der WHO-Pandemie-Pakt dann beschlossen ist und dass dann das Thema für den Bundesrat wird, dass man im Parlament kann darüber abstimmen. Also man sieht, da gibt es schon ein bisschen Bewegung. Aber auch da bin ich wieder beim Punkt, mehr direkte Demokratie, das muss ein referendumsfähiger Beschluss sein. Wenn das ja so ein guter Pakt ist, dann kann man das ja problemlos, auch wenn es Softlaw ist, zur Abstimmung bringen. Und dann kann man dann auch sagen, wenn das durchkommt, kann man mit sehr guten Argumenten sagen, wir haben eine Mehrheit in der Bevölkerung und aus dem kommen dann Massnahmen, wenn es wieder eine Pandemie gibt. Dann müsste man das machen, dann hat man den Rückhalt. Aber eben, es ist immer so, dass man versteckt sich hinter dem und sagt, ja, es hat keine rechtlich bindende Folgen für uns. Aber im Parlament wird dann auf das einmal zurückgegriffen und gesagt, hey, wir haben das ja ratifiziert, wir ergreifen Massnahmen trotzdem basierend auf dem. Und es zeigt, dass eben der Softlaw dann eben doch dann Auswirkungen hat. Darum müssen wir auch so Sachen zur Abstimmung bringen.
Das denke ich auch, das ist dringend nötig. Und der Druck, der sich wesentlich jetzt gegen den WHO-Pandemie-Pakt entwickelt, das ist nicht zu verachten. Das ist, du hast wirklich recht, es ist so eine Motion bereits durchgekommen mit 116 zu 69 Stimmen, die eine analoge Forderung hat. Aber es schadet nie, wenn man noch eine Petition hat, vor allem eben in einer Grössenordnung von knapp 40.000 Unterschriften, das ist schon fast referendumsfähig. Das sind so ein die, weißt du, so ein subkutan, spielt das da in Bern eine grosse Rolle, oder? Eine Petition mit 1.000 oder 5.000, das ist einfach nichts. Aber wenn du dann irgendwo richtig referendumsfähig hast, das ist so ein Benchmark, den du einfach musst haben. Das hat Pro Schweiz und da muss ich sagen, das werden wir weiter verfolgen, der Pandemie-Pakt, was es genau aus dem wird. Ich glaube wirklich, es ist auch nicht tragisch, wenn wir den nicht unterschreiben. Da muss ich nicht vorstellen, dass wir dann das Land wären, wo irgendwie alle sterben und rundum leben alle. Das ist, glaube ich, einfach ein bisschen Bullshit. Jetzt müssen wir noch auf Deutschland, weil das ist eine hervorragende Recherche, die das Magazin Cicero gemacht hat. Die haben genau nachvollzogen, wie das zu und her gegangen ist in Deutschland, wo es um die Verlängerung vom Betrieb von Atomkraftwerken gegangen ist. Gerade am Anfang, weißt, von der Ukraine-Krise, wo man ja gesagt hat, wir wollten kein russisches Erdgas mehr importieren. Und dann sind die Grünen natürlich unter Druck gekommen, weil sie gleichzeitig wollen aussteigen aus Atomkraftwerk. Und das Magazin hat aufgrund von internen Schreiben, wo sie auf dem Gerichtsweg haben müssen rausholen, oder, weil der Staat in Deutschland nicht halb so transparent ist wie der Steuerzahler in Deutschland. Können Sie nachher zeigen, also dass wirklich die grüne Clique rund um den Robert Habeck, den Wirtschafts- und Umwelt- und Klima- und alles andere Minister, dass die grüne Clique, von ihm eingestellte Clique, so muss man sagen, dass die verhindert hat, dass die Meinung der Fachleute zu ihm gekommen ist, wo ganz klar war, es wäre noch gut, wenn man die Atomkraftwerke ein bisschen weiter betreiben würde.
Es ist spannend, oder? Man hat so einen Bericht ja in Auftrag gegeben, der das ja genau jetzt prüfen soll, inwiefern würde es nutzen, wenn man da die 3-monatige Verlängerung bei den Kernkraftwerken. Und zuerst habe ich gedacht, ihr habt dafür einen Bericht gebraucht. Das hätte ich euch ja nicht im Telefon sagen. Also, dass das. Ihr, also, weißt du, habe ich schon recht müssen lachen. So, gut, günstige Energie von der Atomkraftwerk, könnte das vielleicht in einer Strommangellage, könnte das nützlich sein? Der Bericht hat gesagt, ja, es könnte nützlich sein. Und das Krasse, wenn ich das wirklich richtig verstanden habe, ist, dass eben der Staat, ich glaube, der Staatssekretär ist es gewesen, vom Robert Habeck dann eben ein Vermerk hinzugefügt hat, dass man sagt, aufgrund oder nach der Abwägung von Nutzen und Risiken sei die Laufzeitverlängerung nicht zu empfehlen. Der Vermerk ist wie zusätzlich reingekommen und der ist nachher auch beim Robert Habeck gelandet. Der Vermerk, mit dem hat man auch öffentlich argumentiert. Und man muss sagen, hey, aber das ist nicht Teil von dem Bericht von der Expertenkommission, sondern das ist ein rein politischer Vermerk drin, der eigentlich gar nicht dort hineingehört. Für mich schon ein grösserer Skandal.
Oder es zeigt, wie die Verwaltung agiert, wie sie einen Minister steuert. Es ist nicht ganz klar, ob er selber, der Robert Habeck, von diesen Manipulationen auch gewusst hat. Es ist durchaus möglich, dass er es gewusst hat, weil der Staatssekretär, der letztlich die Meinung der Fachexperten, ich sage jetzt, zensuriert hat, das ist ein enger Freund, glaube ich noch verwandt, irgendwie verschwägert, glaube ich, mit dem Robert Habeck. Er hat einmal ein Jahr später müssen gehen, wegen dieser Vetterli-Wirtschaft. Der Herr Greichen mit AI. Aber item. Das ist halt wirklich, es zeigt, wie das funktioniert, wie mächtig die Verwaltung ist. Das gilt auch für die Schweiz. Ich tue wieder mal gern den Karl Böckli zitieren, den legendären Chefredakteur vom Nebelspalter. Wer sitzt zu Bern und gibt dem Staat die heutige Gestaltung? Zweitens ist es der Bundesrat und erstens die Verwaltung. So ist es auch bei uns. Ich glaube nicht ganz so dreist wie jetzt in dem Fall. Und ich fand es noch gut gefunden, wie du das gesagt hast. Also, wenn der Herr Habeck das nächste Mal so eine Frage hat, einfach bitte auf Zürich anrufen. Wir können ihn mit dem Alex Reichmuth verbinden. Unser Spezialist für Energie und Klima. Es braucht keine irgendwelche Experten für das, sondern es ist einfach so klar wie Klosbrühe, wie man nördlich vom Rhein sagt. So, jetzt müssen wir noch auf Frankreich, in ein wunderschönes Land, wo du auch Bürgerin bist. Und dort sind ja EU, also nicht nur dort, aber es sind überhaupt EU-Wahlen. Und darum reden jetzt alle ein bisschen von der EU. Der Emmanuel Macron, der französische Präsident, hat eine zweistündige Rede gehalten an der ehrwürdigen Sorbonne in Paris. Und und hat gesagt, wie er so ein den Zustand von der EU, von Europa, man tut das dort immer ein bisschen zusammenmischen, sieht. Und seine Ideen für die Zukunft sind relativ einfach. Es braucht einfach noch mehr EU.
Also er sagt ja, Europa ist sterblich, der Kontinent sei ineffizienter, sei naiv. Wenigstens das. Aber seine Lösung ist eben mehr EU. Und er lobt zum Beispiel den Corona-Hilfsfonds. Dort haben sich nämlich die EU-Staaten zum ersten Mal gemeinsam verschuldet. Wie kann man das abfeiern, dass man gemeinsam Schulden macht? Und er denkt, ein französischer Politiker, Asyl-Migrationspakt, die gemeinsame Industriepolitik,
Kriegswirtschaft, das tut man loben. Aber es gesagt, oder? Ja.
Genau. Und es geht darum, die EU ist nur zu retten, wenn sie französischer wird. Die Pointe am Schluss dazu ist gerade die französische Wirtschaft, der geht es nicht gut. Die wird vielleicht sogar im Ranking, also steht das Ranking aus, die wird dort wahrscheinlich abgestuft. Und der Macron setzt sich, dass die EU französischer wird, sehr schlecht für die Wirtschaft.
Ist natürlich für uns Schweizer, wichtig. Ich wette eigentlich, dass es der EU, den europäischen Ländern, unseren Nachbarn gut geht. Aber es tut mir leid, liebe Nachbarn. So wird es nicht funktionieren. So wird es nicht besser. Es wird nicht mit noch mehr EU, weil noch mehr EU heisst immer auch noch mehr Regulierung. Du hast es erwähnt, noch mehr Schulden, noch mehr irgendwelche Förderprogramme, irgendwelche Pläne, irgendwelche Politikerträume und irgendwelche Potemkinsche Dörfer. Nein, so wird es nicht klappen. So werden wir als Schweizer uns müssen anders orientieren, was bei unserer Geografie ein bisschen schwierig ist, aber es bleibt uns einfach nichts anderes übrig. Wir wünschen eigentlich der EU alles Gute, aber der Macron, was hast du das Gefühl, ist jetzt das eine Rede gewesen, wo sagen wir, normale Französinnen, Franzosen, die dann irgendwann vielleicht auch an die EU-Wahl gehen, hat das die jetzt bewegt? Erreicht das die Leute, den Gedanken, jawohl, es wird alles besser, wenn man nur mehr vom Gleichen hat?
Vor allem, man muss sich das vorstellen, der Macron hat ja immer so ein das Image, der Schnösel, arrogant, Elite. Und die Rede passt genau in das hinein. Es war ja der Sorbonne-Universität, eben so die Kaderschmiede für Präsidenten, Verwaltung, Regierung, alles in Frankreich kommt. Sehr gross Teil von dort. Das ist nicht eine Rede für die Bevölkerung. Das war eine Rede für den Macron. Ja, das wird jemand auf der Straße, der wirklich Probleme hat, eine Arbeitsstelle zu finden, höhere Belastung durch Steuern, Gebühren und alles, das erreicht er nicht. Es ist ein Macron-Weg
also für Politiker, die für sich selber reden, das ist bei Bern einfach anders. Wir reden für euch. Wir danken fürs Zuhören in dieser Woche. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche uns treu bleibt. Ihr gehört uns wieder am Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal, auf allen Orten, wo ihr uns erreicht. Und tönt uns dort gut bewerten. Danke fürs Zuhören. Wir wünschen allen ein schönes Wochenende. Es soll langsam Sommer werden. Auf das freuen wir uns und denken daran, es muss sich niemand entschuldigen, wenn er nicht links ist.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.